Herzlich willkommen beim Stock Analyzer Podcast. David Bader-Egger zeigt euch, welche Aktien bei Warren Buffett durchfallen und welche es in sein Portfolio schaffen würden. Dieser Podcast ist keine Anlageberatung und liefert keine Kauf- oder Verkaufsempfehlungen. Und jetzt viel Spaß mit der heutigen Folge.
Jessica, du sagst, die meisten Privatanleger scheitern nicht an zu wenig Information, sondern daran, dass sie keine klare Strategie haben und immer wieder über emotionale Fallstricke stolpern. Willkommen zu einer neuen Folge von Stock Talk, dem Podcast, in dem wir immer dieselbe Linse nehmen. Lass uns über Warren Buffett und seine Strategien sprechen. Es geht um Mehrwert zum Mitnehmen. Mein heutiger Gast, Jessica Schwarzer. Finanzjournalistin, Börsenexpertin und Buchautorin. Du bist einer der berühmtesten Börsengesichter in Deutschland und hast lange beim Handelsblatt gearbeitet und hast jetzt auch ein super erfolgreiches Buch herausgebracht. Du bist eigentlich sozusagen von der Finanzbühne ja gar nicht mehr wegzudenken. Aber jetzt möchte ich erstmal wissen von dir, wie bist du eigentlich in diesen Finanzmarkt hineingekommen?
Wow, danke dir für das ganze Lob. So viel Superlative. Ich bin beeindruckt. You made my day. Ich habe ehrlich gesagt schon sehr früh angefangen, mich mit Geld zu beschäftigen. Ich habe wahnsinnig gerne gespart als Kind. Ich hatte ein unglaublich hohes, also vergleichsweise hohes Taschengeld, musste aber auch jede Schulheft, jeden Radiergummi selber bezahlen. Habe also sehr früh auch das Budgetieren gelernt. Und ja, meine Mutter war es, die, als ich glaube ich 23 oder 24 war, sagte, lass uns die T-Aktie zeichnen. Sie mit ihrem Geld, ich mit meinem. Ich habe immer viel gebabysittet und so weiter. Ich hatte einiges angespart. Ja, und dann ist es passiert. Dann war meine Leidenschaft für die Börse geweckt. Ich muss allerdings ganz ehrlich sagen, in meinen ersten Jahren als Anlegerin habe ich die Börse mit einem Casino verwechselt. Ich habe gezockt wie eine Geisteskranke. Dann musste ich dann auch Lehrgeld zahlen und dann habe ich mich weiterentwickelt.
Sehr spannend. Da haben wir einen großen gemeinsamen Nenner. Unsere Mütter, bei mir war es nämlich auch genauso, dass ich meine Mutter immer mitgenommen hat. So, ja, schau dir die Bank an. Ich habe auch geliebt zu sparen. Also ich habe das immer mitgeschrieben, jeden Euro, was alles in meine
Sparte. Bei mir war es noch D-Mark, das ist ein bisschen länger her.
Sieht man dir ja gar nicht an. Also hätte ich jetzt nicht gedacht. Nee. Aber ja, man sieht schon da, ich glaube, die Erziehung oder die Vorbildung durch die Eltern ist schon extrem wichtig. Ich sehe das auch immer, wenn ich mich mit jungen Leuten unterhalte, der Konsum, der ist ja heutzutage schon sehr, sehr vorrangig geworden und oder eben, wie kann man mit Geld umgehen, da ist schon sehr viel an den Eltern, glaube ich, oder bin ich überzeugt davon, habe ich auch schon vieles, vieles mitbekommen. Jene, die halt schon von den Eltern das mitbekommen, Aktien, Vermögenswerte anhäufen, sparen. Ja, das sind Themen, man lernt es ja leider zu wenig in der Schule oder gar nicht. Ja, wo sollte es sonst herkommen? Und wie ich ja erwähnt habe, du bist ja dann Journalistin, du warst ja lang beim Handelsblatt. Wie ging das dann für dich los? Also zuerst eben Interesse am Aktienmarkt, aber dann kommt ja noch das Journalistische hinzu.
Also ich wollte immer schon Journalistin werden. Es gab früher in meiner Zeit, ich bin ein bisschen älter als du, gab es diese Steckbriefhefte, die man ausfüllen müsste. Was willst du mal werden? Was ist deine Lieblingsfarbe? Whatever. Ja, und ich habe bei Was willst du mal werden? Immer hingeschrieben Carla Kolumna. Kennst du die?
Vom Namen her ja, aber das...
Benjamin Blümchen.
Die ja, Radio genau, Radio genau. Radio ja, stimmt, stimmt. Ja, Benjamin hast du Blümchen, recht. Ja, ich wusste... Da gibt es irgendeinen Zeichentrick oder irgendwas war mir dunkel im Kopf, ja.
So, und ich wollte immer Carla Kolumna werden. Also für mich war das ist schon in der Grundschule klar, ich werde Journalistin. Carla Kolumna war natürlich eine Lokalreporterin, Krawallbürste, das bin ich manchmal allerdings auch. Aber es kam anders als gedacht. Also ich habe Geschichte Politik studiert, weil ich dachte, naja, dann kannst du irgendwie so über so eine Gesellschaft, Politik, was auch immer schreiben. Und dann kam eben, als ich Anfang 20, Mitte 20 war, diese erste Aktie dazu und diese Leidenschaft für Börse. Und ich habe dann das ein oder andere Praktikum in Redaktionen gemacht, wo es eben auch um Wirtschaft und Börse ging. Und schwupp war ich darüber gerutscht und habe dann im Grunde meine Leidenschaft für Aktien, für die Börse zu meinem Beruf gemacht. Das ist so einfach so passiert, ehrlich gesagt. Und es war das Beste, was mir jemals passieren konnte.
Sehr spannend, aber natürlich dann auch ein perfektes Berufsfeld, wenn du schon da Interesse hattest, dann ist dir das wahrscheinlich auch leichter gefallen.
Ja, auf jeden Fall.
Jetzt würde mich noch eine persönliche Sache natürlich interessieren. Wir sprechen ja über Warren Buffett. Gab es dann Personen, die aus dem Buffett-Umfeld, die du mal interviewt hast, mit denen du mal gesprochen hast? Es gibt ja das berühmte Anleger oder deinen Anlegertag, die Jahreshauptversammlung in Omaha.
Das, nein, in Omaha war ich nie. Das ist ja das Woodstock der Anleger quasi. Leider war ich da nie. Ich habe ihn nie live erlebt. Ich habe aber irgendwie relativ früh ihn wahrgenommen als Anlegerin. Ehrlich gesagt, in den Zeiten, dem neuen Markt damals und dieser riesigen Internet-Bubble, wo er noch nicht in Internet investiert hat, habe ich ihn immer für so einen alten, merkwürdigen Mann gehalten. Ganz ehrlich. Irgendwann habe ich aber gesehen, er hatte zu dem Zeitpunkt recht und hinterher hat er seine Einschätzung zu Tech und Internet hier auch verändert. Wen habe ich interviewt? Ich habe mehrmals, also ganz oft mit Henrik Leber zu tun gehabt, der großer Buffett-Fan ist, Arcatis-Chef, Fondsmanager, Value-Anleger, sehr erfolgreich, ist jedes Jahr in Omaha dabei, fotografiert leidenschaftlich gerne und macht da ganze Ausstellungen eben von der Buffett-Messe. Es gab noch so ein, zwei andere, die sehr stark im Value-Bereich waren, mit denen ich zu tun hatte, aber so richtig aus dem Umfeld von Buffett leider nicht. Aber Kolleginnen von mir waren da und haben das dann schon auch erzählt und berichtet.
Ja, cool, sehr, sehr spannend, ja. Da bin ich auch schon gespannt, wie sich das natürlich dann in Zukunft entwickelt. Er ist ja jetzt nicht ganz weg, oder Greg Abel hatte sogar gesagt, ich glaube, er ist fünfmal die Woche im Büro, also
Das war
ja,
aber
das ist
klar, oder?
natürlich, natürlich bei solchen Persönlichkeiten, oder das sieht man ja bei allen Unternehmen, der das aufbaut, der kann ja nicht ohne. Das ist ja.
Wie alt ist er jetzt? 93, 94, 95? Ich habe es vergessen.
Ja, genau. Ich glaube, 95 ist er jetzt, ja.
Aber wenn du dann erst in Rente gehst, gehst du gar nicht in Rente. Forget
Ja,
it. Also
das stimmt.
sein armer Nachfolger hat ihn ja wirklich wahrscheinlich permanent da sitzen, aber das will man, glaube ich, auch bei so einer Persönlichkeit.
Ja, natürlich, natürlich. Und ich habe letztes Mal wieder nachgelesen in einem Börsenbrief vor zig Jahren, also ich glaube, das war noch sogar vor der 2000er Wende, hat er gesagt, er verspricht seinen Anlegern, dass er nur sozusagen über den Tod aus der Firma scheidet und vorher nicht. Also das ist
Also mit den
sozusagen.
Füßen zuerst quasi.
Ja, genau.
Charlie Munger hat das ja so ungefähr geschafft, würde ich sagen, oder?
Ja, stimmt, ja. Das ist leider so, aber ja, irgendwann ist es halt so. Das kann man nicht verhindern.
Nein, das ist ja endlich. Also ich glaube, Charlie Munger war ja fast 100. Buffett hat die 90 deutlich überschritten. Das ist halt großartig, dass die noch so fit sind, vor allen Dingen im Kopf.
Ja.
Die waren es ja, glaube ich, beide auch Körper, oder Buffett ist es noch, Charlie Munger war ja auch Körper, also zumindest ist er aufrecht in diese Halle in Omaha gelaufen
Ja,
zur.
genau. Ja, zum Schluss ist mit dem Sprechen schon ein bisschen, aber der Geist, der war da und
Ja.
das war Wahnsinn, ja. Also schon eine coole Sache und passt auch
Alt,
wieder zum
18
Value
hält jung.
Investing. Bitte?
18 hält jung. Value hält jung, scheinbar.
Genau. Und Value Investing, der hat einfach nicht so viel Stress wie die ganzen Trader.
Ja.
Da kommen wir eh schon eigentlich zu meiner nächsten Frage oder zum Übergang. Du hast vorhin erwähnt, am Anfang hast du gezockt. Wie ging es dir dabei und wie oder wann ist dann der Bereich gekommen, wo du das ein bisschen strategisch angegangen hast oder gab es dann Auslöser oder einfach die Erfahrung?
Es ist eine Mischung aus allem. Also, das hat natürlich damals, das war die Zeit des neuen Marktes, unser Versuch, eine Tech-Börse à la Nasdaq aufzubauen in Deutschland. Eine riesen Internetblase, das hat natürlich Spaß gemacht. Aber wenn man ganz ehrlich ist, konnte man damals, da gab es ja noch den Kursteil in der Zeitung, also man hätte ja diesen Kursteil mit allen Aktien an die Wand tackern können. Dartpfeil drauf, kaufe ich und habe in 2, 3 Monaten 100%. Das war ja krass, was da gelaufen ist. Da ist ja auch viel betrogen worden, viele Geschäftsmodelle waren Schall und Rauch. Anyway, ich war gefühlt eine Zeit lang also gefühlt die reichste Studentin Deutschlands. Ich hatte einen Depotwert zwischenzeitlich von 200.000 Mark. Dann hat es allerdings leider Bumm gemacht. Die ganzen alten Männer, auch Friedhelm Busch, Telebörse, NTV, aber eben auch Buffett, da war er ja noch nicht ganz so alt, aber für mich halt schon alt mit Mitte, Ende 20, haben ja gewarnt und dann hat es Bumm gemacht und dann war ich nicht mehr so ganz die reichste Studentin Deutschlands. Ich habe durch Zufall ziemlich viel Gewinne mitgenommen, nämlich weil ich in Wien studiert habe ein Semester und da ganz viele Gewinne mitgenommen habe, weil ich wusste, in dieser WG, wo ich wohne, ist das Internet richtig schlecht, bis gar nicht vorhanden. Das war so Ende der 90er Jahre. Und ich habe dadurch einen Teil dieses Geldes gerettet. Aber ich habe dann schon gedacht, so wow, ups. Und dann habe ich natürlich durch den Job dann auch, der dann auch kam, immer mehr gelernt, okay, Risikostreuung, Strategie, langfristig. Meine Strategie war damals viele Aktien, viel Tech, also ich habe es gar nicht als Strategie wahrgenommen, mein Depot sah so aus, viel Tech, viel Biotech, sonst nichts. Und ich habe dann schon gelernt, okay, das geht besser und anders. Ich habe dann schon mal dieses Konzept der Risikostreuung, viele Länder, viele Regionen, viele Branchen gelernt, viele Einzelaktien. Und da dieses langfristigere Denken. Und habe dann schon, also trotz dieses Crashs bin ich der Börse treu geblieben. Und ich habe dann schon eine Menge gelernt. Und ich brauchte aber, glaube ich, noch den Finanzkrisencrash, um noch ein bisschen mehr zu lernen. Und seitdem würde ich sagen, bin ich eine langfristige Investorin mit einer klaren Strategie, die sehr stur diese Strategie umsetzt und sich nicht von Marktturbulenzen völlig irre machen lässt. Wobei Börsenpsychologie ist ja auch mein neues Buch. Ich glaube, wir sind Menschen, wir haben Emotionen, die kann man nie ganz abschalten. Aber man kann sie eben ein Stück weit erkennen und dann kontrollieren. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und Value ist auch immer ein Thema, was mich beschäftigt hat und was auch ein Baustein in meinem Depot ist, ganz klar.
Wie siehst du dann jetzt deinen aktuellen KI-Hype oder Bereich? Weil das ist ja wieder eigentlich genau so das Thema. Ich glaube, natürlich durch die Decke. Ich finde, an der Börse ist es vielleicht gar nicht so extrem, weil ja viele Unternehmen noch gar nicht an der Börse gelistet sind. Aber man sieht ja da auch, gerade in den negativen Bereich kommt wieder ein Unternehmen ja, heraus oder beziehungsweise geht viral. Man hat es ja gesehen, auch bei OpenClaw, österreichische KI-Unternehmen oder Ein-Mann-Unternehmen. Sehr, sehr cool natürlich für uns, aber es gab dann an der Börse starke Verwerfungen genau wegen diesem Thema. Wie siehst du das dann aktuell?
Also ich glaube, wir reden eher von einem KI-Hype als von einer KI-Blase. Mhm. Natürlich gibt es einzelne Unternehmen, die zu hoch bewertet sind. Aber anders als zu Zeiten des neuen Marktes gibt es ja ganz viele extrem etablierte Unternehmen mit extrem profitablen Geschäftsmodellen, die eben auch in dem KI-Bereich unterwegs sind, nicht nur. Und das ist, glaube ich, der ganz große Unterschied, dass es da Überbewertungen gibt, die vielleicht gerade auch in der Krise jetzt in Nahost abgebaut werden, weil vielleicht der ein oder andere Investor sagt, ich nehme da jetzt mal lieber was mit, bevor es schlimmer wird. Ist ja oft so, dass Investoren nach so extremen Rallyes dann eigentlich fast einen Grund suchen, um Gewinne mitzunehmen. Und da manchmal auch unheimlich gute Unternehmen, die super gelaufen sind, an der Börse abgestraft werden. Ne? Und ich glaube, das sehen wir ein Stück weit. Aber natürlich gibt es da gerade junge Unternehmen, gerade Startups, frisch an die Börse gegangen, die definitiv ein bisschen zu hoch gejatzt worden sind und wo man mal ein bisschen Luft rauslassen könnte. Aber ich glaube, das ist ganz normal. Aber ich glaube jetzt nicht, dass wir die Mega-KI-Blase sehen und ich glaube auch nicht, dass es den Mega-KI-Crash geben wird. Mhm. Aber vielleicht werde ich von den Märkten eines Besseren belehrt. Ich habe keine Glaskugel.
Ja, absolut, absolut. Ich stelle mir einfach hier mal die Frage, was ist gerade an Kapital, was natürlich auch von den etablierten Unternehmen reingebuttert wird und was zahlt sich dann aus? Das ist natürlich die Frage. Aber gut, das, wie du sagst, das werden wir in Zukunft sehen. Den zweiten Punkt, den du schon angesprochen hast oder um den es ja auch geht, ist, du hast gesagt, stur sein als Anleger ist sicherlich ein spannendes Thema. Genauso langfristiges Denken halt impliziert sich ja da. Aber wir haben alle Emotionen und das ist auch immer ein Thema, das mich natürlich selbst auch beschäftigt, auch wenn ich mir das System gebaut habe. Ich habe auch mit Stock Analyzer ein Tool, einfach Datenanalyse und nach dem musst du dich richten. Aber für mich ist genau immer das Thema, wo ich mich selber auch immer an die Nase nehmen muss, wie jetzt eine Situation, wo man sagt, ah, das wäre vielleicht eine Situation, wo ich jetzt da dieses und jenes machen kann, in ein Unternehmen reingehen, bei anderen rausgehen, ah, da sehe ich vielleicht eine Chance. Was macht man da am besten, deiner Meinung nach? Was ist also da?
Du bist ja noch relativ cool bei der Sache. Ich wollte jetzt gerade sagen, abgezockt, das meinte ich aber nicht. Also du siehst ja noch in der Krise Chancen, die du mitnehmen könntest. Ich glaube, die meisten haben im Moment eher das Problem, dass sie so ein bisschen in Panik verfallen und Angst haben. Und ich investiere so lange schon und nach meiner jetzigen Strategie auch fast 10 Jahre. Und ich investiere jeden Monat, das habe ich schon oft in Interviews gesagt, 800 € in ein paar ETFs. Das sind ja fast 10.000 € im Jahr, plus kauf auch nochmal außerplanmäßig nach. Also kannst du dir vorstellen, dieses Depot ist 6-stellig und es steht keine 1 vorne. Und wenn das jetzt so wild hin und her geht wie im Augenblick, dann fährt morgens ein Kleinwagen vom Hof. Und wenn ich Glück habe, kommt der abends zurück. Wenn ich Pech habe, fährt am nächsten Tag noch einer vom Hof und hoffentlich kommen sie irgendwann. Also das ist ja emotional, das macht ja was mit dir. Also ich fand es ehrlich gesagt einfacher, mit Verlusten umzugehen, als das Depot sehr viel kleiner war als jetzt. Das ist das eine. Also nicht in Chaos, man muss aufpassen, dass man da nicht irgendwie Angst, Panik, dass einem das packt und man deswegen seine Strategie, die ja eigentlich total langfristig über Jahrzehnte gedacht war, über Bord schmeißt. Nummer eins. Dann ist natürlich das, was du sagst, dass man in so einer Phase auch Chancen sieht, weil vielleicht die Aktie, die man schon die ganze Zeit im Blick hatte, mal zurückgekommen ist. Überhaupt, weil das ganze Depot, ich bin ja große ETF-Anlegerin, großer ETF-Fan, das ganze Depot zurückgekommen ist, dass man eher nachlegt. Das ist ja erstmal Anlegen für Fortgeschrittene, bin ich der Meinung, weil man sich ja gegen den Markt stellt. Aber das ist ja auch Value-Investing, wenn man ehrlich ist, ne? In solchen Phasen einzusteigen, zuzukaufen. Wann ist der richtige Zeitpunkt? Das ist ja so schwierig. Man denkt dann immer so, oh, greife nie in ein fallendes Messer. Aber wenn ich von einer Aktie total überzeugt bin und von dem Geschäftsmodell und glaube, die wird gerade viel zu sehr abgestraft oder wird einfach nur mit dem Markt runtergerissen, weil gerade alle alles verkaufen, finde ich, sind das natürlich jetzt die super Chancen, da mal ein bisschen was aufzustocken. Immer mit dem Hintergedanken, Aktien sind eine langfristige Investition. Wenn ich in eine Aktie investiere, werde ich Unternehmerin, Unternehmer. Wie denken die langfristig, also mindestens 10 und mehr Jahre? Buffett sagt ja, glaube ich, auch eine Aktie, die ich nicht 10 Jahre behalten will, die brauche ich auch nicht für 10 Minuten.
Genau, ja.
Unternehmer denken. Aber das ist natürlich emotional super schwierig umzusetzen. Aber man muss es irgendwie lernen, weil das ist der Schlüssel zum Erfolg. Und für mich ist auch der Schlüssel zum Erfolg mit meinem ETF-Depot, dass es langfristig ist. Ich habe auch noch ein Spielgelddepot, 80% Aktien, 20% Anleihen. Wenn es an der Börse stärker runtergeht, eigentlich 20% und mehr Prozent, manchmal auch vorher schon, kaufe ich beherzt zu. Und das ist natürlich auch am Ende so ein bisschen dieser Value-Gedanke, ne? Sei gierig, wenn alle ängstlich sind, sei ängstlich, wenn alle gierig sind. Das fühlt sich nicht gut an. Also ich habe im Corona-Crash, nach 3 Wochen Crash, zugekauft. Ich habe hoch und runter berichtet die ganze Zeit. Podcasts, Beiträge, was auch immer. Und ich habe die ganze Zeit nicht in mein Depot geguckt. Aber ich habe ja natürlich gewusst, was passiert bei 80% Aktien. Was soll denn passieren, wenn du nicht absicherst und die Börsen so crashen? Ja. Dann habe ich gesagt, okay, deine Regel ist, bei 20% und 25% Minus kaufst du nach. Du hast Geld auf dem Anlagekonto, also go for it. Und dann musste ich mir dieses Drama natürlich angucken. Ich mache dann kein echtes Rebalancing. Ich gucke, wer hat es am meisten geschreddert, da wird nachgekauft. Das hat sich nicht gut angefühlt. Das waren, glaube ich, damals fast 20.000 €, die ich da an einem Tag einfach mal nachgeschoben habe. Und dann ging das ja eine Woche weiter runter. Das war ein fallendes Messer. Und ich habe nur gedacht, das Wort spreche ich jetzt nicht aus. So ein Mist. Was habe ich da getan? Und dann drehte das natürlich wieder. Aber das konnte ich ja nicht wissen, als ich eingestiegen bin. Ich habe halt gesagt, ich habe klare Regeln, nur nach den Regeln gehandelt. Es hat sich am Ende ausgezahlt. Es hätte auch länger natürlich dauern können, bis sich es auszahlt. Aber das, glaube ich, ist total wichtig, dass man wirklich Regeln hat, um diese Psycho-Fallstricke irgendwie zu umgehen und zu meiden und nicht über jeden drüber zu fliegen.
Sehe ich genauso. Bei mir, du hast jetzt schon sehr stark argumentiert, einfach, okay, du hast ja schon Regeln Und du nutzt diese auch in den Problemzeiten, sage ich jetzt mal, oder in den spezielleren Zeiten. Die werden ja aktuell immer mehr. Aber es gibt ja, oder ich sehe das Problem dann oft eher in dem Sinn, man hat die Regeln und die nutzt man auch, aber genau in diesen Zeiten schmeißt man sie dann über Bord, weil man denkt, ah, dann diese Chance nutze ich jetzt. Oder halt umgekehrt, da muss ich jetzt anders reagieren, weil der Markt ja anders reagiert hat. Was weiß ich, zum Beispiel, ja, bestes Beispiel, jetzt gibt es Öl, Thema, dann muss ich da jetzt was mit Öl machen und vorher und nachher habe ich mich noch nie mit dem Thema beschäftigt, einfach nur, weil ich jetzt sehe, boah, da wäre jetzt ein Thema und ja, man sieht es an den Kursen aktuell, okay, ja, das zahlt sich aus, aber die Firma dahinter wird dann gar nicht mehr wirklich beachtet, sondern einfach nur das große Thema. Da finde ich halt, sind viele Probleme behaftet, die dann natürlich in negative Rendite abwandern.
Das habe ich natürlich als ETF-Anlegerin eher weniger, aber ich habe ja noch ein Spielgelddepot, wo ich eben Einzelaktien mir angucke. Aber du hast natürlich recht, man hat dann irgendwie ist so getrieben von diesen Nachrichten, die ja jeden Tag kommen, von den Kursentwicklungen und so weiter. Aber das sollte man eben nicht sein, um eben diese emotionalen Fallstricke zu meiden. Und deswegen finde ich es extrem wichtig, dass man eine ganz klare Strategie hat, zumindest für sein langfristiges Depot. Ich habe deswegen ja noch ein Spiegeldepot, in dem darf dann mal ein bisschen gezockt werden und dann gerne mal kurzfristige Trends mitgenommen. Aber langfristig sollten wir eine ganz klare Strategie haben mit ganz klaren Handlungsanweisungen für bestimmte Börsenphasen, vor allem für die sehr schlechten, damit man dann eben nicht mit viel zu großen Summen in so ein Risiko rennt.
Wie groß darf denn dann bei dir das Spielgelddepot sein oder was hast du da für ein Verhältnis zwischen ETF und Einzelaktien?
Also das langfristige Depot, das ist ein reines ETF-Depot. Es ist aber auch ein ETF auf dem MSCI World Value dabei. Das Spiegeldepot, da ist alles erlaubt. Auch Einzelaktien. Das kommt immer ganz darauf an, wie es gerade so läuft. Also ich habe eine Lieblingsaktie, Louis Vuitton. Die hatte mal einen Kursplus von 1000%, jetzt sind es nur noch 500%, weil die hat sich ja total geschreddert in den letzten 2, 3 Jahren. Eine Zeit lang war mir das eigentlich viel zu groß, das Spiegeldepot, aber verliebe dich nie in eine Aktie. Ich bin aber verliebt, komme ich natürlich nicht raus aus dem Ding. Im Moment ist es, glaube ich, so 10%, würde ich, glaube ich, sagen, ungefähr. Das
Okay.
Spiegeldepot, 10% vom großen Depot.
Ja.
Und das ist
Und
okay. Ich will es eigentlich gar nicht größer haben, aber es passiert halt manchmal, wenn man super richtig liegt, aber manchmal liegt man ja auch total falsch. Dann entwickelt sich es eben anders. Und langfristig, muss ich ganz ehrlich sagen, ist dieses breit gestreut, nie bereut ETF-Portfolio besser.
okay. Und wie schaust du dann oder schaust du überhaupt auf das, dass die Aktien im Spielgelddepot nicht im ETF drinnen sind? Oder ist es dir egal? Du sagst einfach, okay,
Das ist
das
ein
ist mir.
ganz andere Welt, da achte ich überhaupt nicht drauf. Aber vielleicht unterbewusst schon, also ich habe jetzt neulich mal überlegt, mein Gott, die Microsoft hat so erlebt, erwischt, vielleicht kann man da mal. Und dann habe ich gesagt, nee, die hast du in so vielen ETFs drin, die brauchst du nicht auch noch im Spiegeldepot. Aber grundsätzlich gibt es keine Regel, das nicht zu tun.
Und vom Anteil, ich meine, du sagst jetzt 10%, das ist ja auch eigentlich für einen Privatanleger, der, ich sag mal, gerade anfängt, ja auch ganz spannend, glaube ich, wenn du jetzt hast 90% ETF, dann ist ja da auch nicht so die große Gefahr, dass jetzt mit dem Spielgeld eigentlich, das hört sich ja von dem her, von der Seite auch schon sehr, sehr gut an.
Ja, das ist halt wirklich die kleinere Summe. Weil ganz ehrlich, weißt du, ETFs, ich bin ein großer Fan, Risikostreuung und setzt damit auf so Faktoren, Risiko, Renditefaktoren wie eben Value, wie Quality und so weiter. Das ist alles schön und gut. Das ist langfristig auch, bin ich überzeugt, eine super Geldanlage. Aber das ist ja langweilig. Also wenn wir ganz ehrlich sind, ist es langweilig. Und ich bin ja nun leidenschaftliche Börsianerin und ich will halt auch mal ein bisschen Action und ich will mal an der einen oder anderen Stelle nennen, was wirklich zocken, ein bisschen zocken, mal ein Bitcoin, ETC oder irgendeine Einzelaktie. Ja, und dann sind wir eben vielleicht auch manchmal bei einer Value-Aktie. Das macht einfach alles viel, viel mehr Spaß. Aber weißt du, ich hatte die Louis Vuitton, die war zu dem Zeitpunkt fast 1000% im Plus, als ich mit einer ähnlichen Summe in Wirecard investiert hatte, die, ich glaube, dann irgendwie 99,9% im Minus waren. Also da muss man einfach mal sagen, Einzelaktien haben halt ein sehr viel größeres Risiko. Okay, diese Wirecard, das ist bestimmt ein Sonderfall, aber anyway, das kann dir ja passieren bei Einzelaktien. Mhm. Ich habe jetzt kein DAX-ETF, aber hätte ich einen gehabt, hätte die Wirecard-Pleite mit einem Anteil von, ich weiß gar nicht, was die für einen DAX-Anteil hatten, 3% oder so, das siehst du noch nicht mal in dem Chart, noch nicht mal im Monatschart. Mhm. Und das ist dann halt so ein bisschen diese Nummer, ne? Risikostreuung und wie kontrolliere ich es und aber mehr Spaß machen einfach Einzelaktien. Mehr Ärger allerdings dann auch, wie im Fall von Wirecard.
Ja, da muss man natürlich dann schauen, wo man oder wo man es ausbalanciert, was kann man vertragen. Ich glaube, das ist auch ein Thema, ein sehr häufiges Thema, dass man einfach das Portfolio falsch wählt, weil man es nicht verträgt, was dann passiert. Also das sollte man sich auch sehr sicher sein, dass man sagt, okay, ich halte es aus, wenn es dann mal 20% runtergeht oder vielleicht auch mehr, dann ist es natürlich spannend. Wir haben schon einiges über Buffett gesprochen. Wir haben ihn schon gehuldigt, sozusagen, natürlich er als großer Anlagemeister.
Der Superinvestor.
Genau. Aber es gibt natürlich auch Themen, die jeder ein bisschen anders sieht oder sehen kann. Das liegt an verschiedensten Gründen. Du hast mir da zum Beispiel mitgenommen oder schon im Vorhinein gesagt, das Apple-Klumpenrisiko. Siehst du kritisch oder ja?
Naja, was heißt kritisch? Also er ist halt irgendwann eingestiegen, sehr spät, weil er ja eben diesen Internet- und Tech-Hype relativ spät erst genommen hat und Apple hat halt eine unglaubliche Rallye hingelegt über Jahre. Und ich weiß gar nicht, wie viele Prozent es waren. Ich glaube, die hatte mal 50-60% beim Berkshire Hathaway, ne? Das war, glaube ich, mal ganz, weißt du besser als ich, ganz, ganz hoch. Ja, das geht natürlich, wenn man an die langfristigen goldenen Regeln der erfolgreichen Geldanlage denkt, geht das gar nicht. Das ist einfach ein Klumpenrisiko, das ist pervers. Entschuldigung dafür. Aber es ist ja gelaufen in seinem Fall. Und er hat ja dann irgendwann gesagt, obwohl die Aktie noch weiter lief, ich muss das reduzieren. Hm. Und damit hat er es ja genau richtig gemacht und hatte den richtigen Riecher. Aber wenn, ich glaube, uns persönlich das passiert in einem Portfolio, dass eine Aktie so abgeht und wir so ein Klumpenrisiko haben, Warren Buffett kennt sich ein bisschen besser aus, würde ich sagen, mit Einzelaktien als wir. Der kann das vielleicht eine Zeit lang ertragen und durchziehen und zieht dann die Reißleine. Wir sollten da, glaube ich, ein bisschen vorsichtiger sein. Also das fand ich schon sehr, sehr krass. Schräg fand ich allerdings auch teilweise die Berichterstattung. Also teilweise wurde es ja richtig geschrieben, dass eben das darum geht, das Klumpenrisiko abzubilden. Aber teilweise gab es ja irgendwie Headlines, Buffett stößt Apple ab. Aber darum ging es ja nie. Er war und ist ja weiter von dem Unternehmen überzeugt. Es ging ja nur darum, diese gigantische Position einfach mal auf ein gesundes Maß zu stützen.
Ja, man braucht das Medium natürlich auch etwas zum Schreiben und das liest sich natürlich viel besser. Natürlich. Aber das sind natürlich auch immer so Themen, die ich auch in meinem Umfeld immer merke, dass einfach so Headlines sehr, sehr triggern und auch die Leute dann in falsche Richtungen treiben, weil sie sich halt wiederum nicht so sehr mit der Aktie oder mit dem Unternehmen an sich beschäftigen, sondern halt sie lesen eine Headline, auch genauso im umgekehrten Fall, Buffett steigt irgendwo ein oder jemand anderer und dann wird dazu gekauft und ohne irgendwelche Hintergrundrecherche. Das ist ja bei Berkshire Hathaway auch ein andere Herangehensweise, andere Möglichkeiten, wenn die jetzt da mal ein paar Millionen oder ein paar Milliarden reinbuttern in irgendein Unternehmen.
Klar. Und wir hören das ja immer erst zeitverzögert, weil wir hören es erst immer dann, wenn die Nachricht an die SEC kommt und die SEC, also die US-Börsenaufsicht, es dann verkündet oder herausgibt, dann ist das meiste ja irgendwie schon passiert. Dann ist Buffett ja schon seit Wochen oder Monaten drin oder jetzt sein Nachfolger, ne? Ja. Hm.
Ist dann sozusagen immer sein Aufschlag, wenn dann die Leute alle reingehen und der Kurs steigt dann um 15%, dann sind das gleich ein paar Millionen für ihn wieder. Wenn du jetzt auf das Unternehmen schaust, wenn du jetzt sagst, okay, ich kaufe mir eine Einzelaktie, was ist dir da wichtig? Es gibt ja viele, die gehen auch auf die Dividendenrendite. Warren Buffett sagt ja, Ein Unternehmen sollte keine Dividenden ausschütten, solange es besser in sich selbst investiert. Auf was oder was ist dir da wichtig?
Also ich investiere selten in Einzelaktien und wenn im Spielgelddepot. Es sind unterschiedliche Dinge. Also ich gucke natürlich aufs KGV, Kurs-Gewinn-Verhältnis. Ich schaue natürlich auch auf die Dividendenrendite. Ich schaue auf das Geschäftsmodell. Und dann sind es manchmal auch so, welche Kriterien haben die in Burggraben, also ein herausragendes Geschäftsmodell, was kaum von außen angreifbar ist. Weiß ich nicht, bei Apple ist es so eine Preissetzungsmacht, bei anderen sind es gewisse Produkte. Also was ist da spannend? Und häufig komme ich zu so einem Thema auch aus so einem Bauchgefühl heraus, die Branche wäre spannend. Und dann schaue ich mir häufig, ehrlich gesagt, erstmal die ETFs an, Themen und oder Branchen-ETFs und schaue, welche Unternehmen sind da gewichtet und schaue mir dann erst die einzelnen Unternehmen an. Und dann schaue ich mir wirklich immer so verschiedene Kennzahlen wirklich an, Berichterstattungen, Studien, die es zu dem Thema gibt und so weiter. Also ich finde es immer ganz gefährlich, wenn man nur einzelne Kennzahlen sich anguckt. Also wenn man sich überlegt, Dividendenstrategie, super bekannte, super erfolgreiche, super beliebte Strategie, aber man darf natürlich nicht nur auf die Dividendenrendite gucken, man muss auch auf andere Kennzahlen schauen, weil die Dividendenrendite ist ja eine rein rechnerische Zahl, ja. Also wenn der Kurs gerade komplett abgestürzt ist, weil das Unternehmen in der Krise ist, es vorher aber gute Dividenden gezahlt hat, geht die natürlich rein rechnerisch hoch. Aber über kurz oder lang wird das Unternehmen in der Krise natürlich sagen, ja, mit der Dividende, das müssen wir kürzen oder aussetzen. Und dann war es das mit der Dividendenrendite. Also da immer mehrere Kennzahlen anschauen, keine Ahnung, Gewinn pro Aktie, KGV, Kursbuchwertverhältnis, da gibt es ja ganz viel, würde ich dann immer mir alles mal anschauen.
Was würdest du jetzt einem Privatanleger sagen, der hat oft ja nicht mal so die Möglichkeiten, dass er sich so viele Kennzahlen anschaut, beziehungsweise im Kontext fehlt das natürlich dann oft. Genau der Grund, jetzt muss ich ein bisschen Eigenwerbung machen, Stock Analyzer macht halt das genau, als ich habe das ja so angefangen, weil mir der Kontext gefehlt hat. Unternehmen macht 100 Millionen Umsatz oder 500 Millionen Umsatz, das heißt ja grundsätzlich nichts. Das kann gut, schlecht sein.
Da, wenn nichts rauskommt, ist der Umsatz auch
genau, ja. genau. Deswegen, also wir schauen sich ja 45 Kennzahlen an, über 10 Jahre, also auch, ob das langfristig gut funktioniert hat. Dann kommt noch dazu, viele Bilanzen sind da etwas, ich sag mal, geschönt. Die schauen dann oft viel besser aus. Was gibt's da sonst noch für Tipps oder wie würdest du da rangehen?
Also ich muss ganz ehrlich sagen, für die meisten Privatanleger ist der ETF, also der börsennotierte Indexfonds, die bessere Variante, weil viele weder die Lust noch die Zeit noch das Wissen, man muss ja auch ein bisschen was wissen, was sagt ihr, eine einzelne Kennzahl haben,
ja,
um da so tief einzusteigen. Wenn ich das aber trotzdem will, gibt es natürlich viele gute Internetseiten. Es macht definitiv Sinn, auch wenn ich ihnen nicht immer stur folgen würde, sich Analystenkommentare anzuschauen. Aber ich bleibe ehrlich gesagt dabei, dass ich Einzelaktien wahnsinnig schwierig finde für Privatanleger. Aber sowas wie zum Beispiel Berkshire Hathaway ist ja im Grunde ein Fonds.
Ja.
Sorry, das ist die Allergie.
Alles gut.
Ich kann das dann nochmal weiter sagen. Und zwar ein Fonds, weil ja in Berkshire Hathaway, ich weiß gar nicht, wie viel Beteiligung die im Moment haben, aber das ist ja ein Riesenkorb. Man kauft ja nicht nur ein Unternehmen, sondern man kauft ganz viele Unternehmen. Das gilt übrigens auch für die eine oder andere Luxusaktie, so eine LVMH oder eine Kering. Das sind ja auch Beteiligungsgesellschaften am Ende. Gibt es auch noch in anderen Branchen, wo einfach ganz, ganz viel drinsteckt. Also das ist dann vielleicht nochmal eine Sonderform, aber grundsätzlich, wenn ich eine Einzelaktie kaufe, eine Bank, ein Autokonzern und so weiter, das Risiko ist schon groß.
Ja, definitiv, das sehe ich auch so. Hast du mit Berkshire wirklich ein riesiges Konglomerat und auch von extrem vielen Bereichen, ja, gestartet natürlich mit den Versicherungen, aber Bekannter von mir, der war jetzt in den USA, der hat gesagt, unglaublich, wo überall Berkshire draufsteht. Natürlich, wie du sagst, es gibt LVMH, die gerade ja nicht so gut laufen. Aber ja, es gibt ja auch im Lebensmittelbereich, wenn man mal schaut, das Wasser, was man zum Beispiel kaufen kann, da fällt es mir am meisten immer auf. Da steht fast überall dieselbe Marke drauf. Also die Marke ist eine andere, aber das Unternehmen dann dasselbe. Das ist schon spannend. So Unilever oder Nestle natürlich sind auch so Bereiche, die halt auch in Branchen sind, die in Zukunft auch noch benötigt werden und nicht weggehen werden. Aber natürlich, man muss halt immer auf den Preis auch schauen, wo passt der Preis gerade. Weil nur weil das Unternehmen jetzt gut dasteht, heißt nicht, dass es kaufwert ist. Das ist halt immer die Frage. Aber ja, ETF, natürlich ein spannendes Thema für einen Privatanleger. Kann man gut streuen. Das Risiko ist begrenzter, sage ich jetzt mal. Warren Buffett empfiehlt ja selbst sogar einen günstigen S&P 500 Index, wenn man jetzt einfach mal investieren will, anlegen will. Aber
das steht doch auch in seinem Testament, oder? 90% seines Vermögens soll seine Ehefrau, glaube ich, in einen ETF auf den S&P 500 stecken und den Rest in Berkshire oder wo rein? Habe ich vergessen. Wahrscheinlich.
Muss ich jetzt ehrlich sagen, bin ich selbst gerade überfragt.
Stand vor Jahren mal in einem seiner Aktionärsbriefe.
Okay. Ja, glaube ich schon, ja. Ist ja, im Endeffekt hat ja auch Greg Abel jetzt wieder mitgeteilt, dass er sein Gehalt in Berkshire zurück investiert sozusagen. Also ja, die sind sich da schon der Sache sehr sicher, dass das so funktioniert. Aber wenn wir schon bei den ETFs auch sind oder auch bei den Fonds, die wenigsten Fondsmanager schlagen ja dann den Vergleichsindex oder da gibt es ja immer wieder die Vergleiche, gibt es immer wieder die Kritik sozusagen. Wo liegt da der Haken oder ja, warum funktioniert das nicht?
Also ich glaube, es sind zwei Punkte. Es gibt ja welche, die den Index schlagen, auch nicht ganz so wenige und die schaffen es auch dauerhaft, aber die große Zahl eben nicht. Das sind einmal die sehr hohen Kosten. Also wenn das zwischen 1,5 und 2,5% pro Jahr und das sind ETFs, halt auf so Brot- und Butter-ETFs, mein Gott, wenn die um 0,3% kosten, ist es richtig teuer. Also die kosten ja doch deutlich weniger. Das ist einmal, das muss man erstmal reinholen. Das ist jetzt im Jahr wie im vergangenen, wenn wir jetzt den DAX nehmen, der dann 18-20% macht in den vergangenen Jahren, ne, in den vergangenen 3 Jahren, nicht so wild. Aber wenn es ein Jahr ist, wo der DAX so 2-5% macht, ist das halt schon mal eine Ansage. Und wenn er im Minus ist, Katastrophe. Also einmal das ist schon einmal das Ding, die Kosten. Und dann ist es schräge, und das ist die Kombination, die dann echt schlimm ist, dass ganz, ganz viele Fondsmanager so Indexschmuser sind. Also haben die so einen globalen Aktienfonds, sind ganz, ganz nah am MSCI World dran und weichen nur so ein bisschen ab, eben auch aus der Angst, dass sie hinterher zu hören bekommen, du bist ja 10% schlechter. Dann weichen die nur so ein bisschen ab. Das plus die Gebühren kann ja nicht so wirklich funktionieren. Also man braucht dann schon einen wirklichen und echten aktiven Fonds, also der wirklich aktiv ist, wo der Fondsmanager was tut. Und da sind die Chancen dann auf Überrendite natürlich größer. Aber eben auch die Gefahr, dass es eben mal total schief geht. Aber also ich bin eben wirklich ein großer ETF-Fan, aber das ist bestimmt nicht für jeden Markt und nicht für jedes Thema. Da muss man schon mal so ein bisschen genauer hingucken. Und ich glaube, bei sehr liquiden Märkten, da ist es total schwer, den Index zu schlagen, weil einfach alle Informationen immer alle Menschen haben und dann ist der Index einfach im Vorteil, auch aufgrund eben auch der Kosten. Aber es gibt natürlich auch Länder, Regionen, Themen, also Emerging Markets fällt mir jetzt ein, da gibt es schon sehr viele Fondsmanager, die besser abschneiden als der Index. Also man muss das schon so ein bisschen differenzieren, aber grundsätzlich bin ich halt der absolute Fan von ETFs.
Da habe ich mal auch zu den Gründen, warum die das nicht immer schaffen oder halt oft auch scheitert, habe ich mal mit einem gesprochen, die haben auch einen Value-Fonds. Und der war da der Chief Investment Officer und er meinte eben auch, dass viele ja an der Performance gemessen werden und besonders an der kurzfristigen Performance und da passieren dann natürlich Sachen oder werden halt Risiken eingegangen, die dann halt oft mal nicht aufgehen, weil eben zwar die Anlagestrategie wäre vielleicht eine Value-Anlagestrategie oder längere natürlich und ja, im Indexfonds ist ja egal, was kurzfristig passiert, aber eben bei denen nicht. Da zählt die Performance für die nächste Gehaltserhöhung oder...
Aber das ist ja so irrsinnig, weil Value ist ja ein total langfristiger Ansatz. Ich meine, Buffett hat teilweise Jahre, Jahrzehnte gewartet, bis seine, ich hätte jetzt beinahe gesagt, Wette, das hört sich so nach Zocken an, aber bis sein Investment aufgegangen ist. Hm. Das passt natürlich irgendwie überhaupt nicht zusammen, genau, was du sagst, ja?
Ja, absolut, absolut. Buffett hat halt den Vorteil, das war seine Firma, er kann machen, was er will, weil das war auch so ein Thema. Er hat ihm gesagt, ja, da fragt keine Aufsicht, da schaut keiner auf irgendwelche Zahlen, irgendwelche Verhältnisse, die eingehalten werden müssen. Da tut man sich dann schon auch leichter. Eben, bestes Beispiel Apple, der konnte halt dann mal hier extrem viel kaufen und sein Portfolio sozusagen danach ausrichten. Das kann halt vielleicht ein Fondsmanager nicht, der...
Nee, das dürfte der gar nicht. Also diese genau. Prozentzahlen an... nee, genau.
Das ist natürlich auch ein Thema. Da hat vielleicht sogar ein Privatanleger dann den Vorteil, weil er kann ja mit seinem Geld wieder machen, was er will. Jetzt nochmal zurück zur Börsenpsychologie, also das, was genau dein Buch ja auch sagt. Warum glaubst du, dass Menschen dann trotzdem irgendwie wieder ja, davon überzeugt sind, sie finden den Überperformer oder das Unternehmen, das gerade jetzt durch die Decke geht? Ich meine, ich sehe es immer wieder auf Instagram und so weiter, die ganzen Werbungen. Ich zeige dir das Unternehmen, das in den nächsten paar Wochen 10.000% macht, also exorbitante Summen oder Zahlen. Warum denkt man da, dass man immer intelligenter ist?
Also erstmal, warum sollte ich als Privatanlegerin besser sein als ein Fondsmanager mit Dutzenden von Mitarbeitern, die Numbern crunchen, die das Management der Firma besuchen, etc. pp. Das muss man sich mal kurz so auf der Zunge zergehen lassen. Nee, das werde ich wohl nicht schaffen. Ich kann vielleicht mal an der einen oder anderen Stelle einen guten Riecher haben. Das perfekte Timing, was ich für Glückssache halte, aber manchmal passiert. Aber ich glaube, es sind wirklich diese Emotionen, Gier und Angst und vor allem die Gier. Und wir überschätzen uns dann einfach komplett. Und wenn ein Investment total aufgegangen ist und man den richtigen Riecher hatte, dann kommt auch so eine Selbstüberschätzung. Ich habe doch bewiesen, dass ich es kann. Ja. Und dann dreht man so ein bisschen durch. Und ich finde, es ist so wichtig, das wird uns allen passieren, das passiert uns auch immer wieder. Und dass ich Wirecard kurz vor dem Crash da gekauft habe, war ja auch der komplette Irrsinn. Es gab ja schon die ganzen Zeitungsberichte, aber ich dachte, den nächsten Rücksetzer nimmst du mal mit und wenn die das nächste Mal wieder 20% steigt, dann nimmst du die 20% mit. Nun gut, es ging nie wieder hoch. Blöd gelaufen. Ich glaube, dass wir alle uns unbedingt mit Börsenpsychologie auseinandersetzen müssen, um unsere eigenen Fehler zu erkennen und Risiken bewusster einzugehen. Also bei mir war Wirecard ganz klar eine kleine Position im Spiegelddepot. Ich habe mich zu Tode geärgert, als die Kohle weg war. Ich hätte mir besser eine Louis Vuitton-Tasche damit gekauft. Gut, falsch gelaufen. Aber dass man diese Risiken bewusst eingeht, dass man hinterfragt, warum man bestimmte Dinge tut, warum man bestimmte Dinge nicht getan hat, weil Gier und Angst, da ist ja viel dazwischen auch. Das halte ich für sehr wichtig. Und wenn man dann mal gierig ist, bei mir ist Gier erlaubt im Spiegeldepot, aber eben mit kleinen Summen und ich mache das sehr bewusst. Und mal geht das auf, mal geht das voll in die Hose. Aber das mit größeren Summen zu tun, mit der Altersvorsorge, mit dem Hauptteil deines Vermögensaufbaus, ist ja grob fahrlässig. Also ich finde es ganz wichtig, dass wir uns damit auseinandersetzen, dass wir wissen, was in unserem Gehirn passiert. Mir hat mal ein Hirnforscher gesagt, und es ist auch wissenschaftlicher belegt, wenn du einen Börsengewinn einfährst, einen höheren, rein chemisch löst das dasselbe in deinem Gehirn aus wie ein Kokainrausch. Hm. Also nur mal kurz, oder Glücksspiel, ja? Also das ist kein Glücksspiel an der Börse, um Gottes Willen, für manche schon, aber eigentlich nicht. Was löst dasselbe aus und das willst du natürlich wieder, weil du weißt jetzt so, super, das kannst du noch machen. Bist du cool? Aus dem Casino kennen wir das alle.
Ja,
Was passiert das aber auch so. Und ich glaube, das ist super wichtig, dass wir uns alle mal ein bisschen über Börsenpsychologie Gedanken machen, was passiert, warum tue ich, was ich tue, wann habe ich welche Fehler aus welchem Grund gemacht. Und die werden passieren, das ist noch gar nicht schlimm, aber dass man daraus lernt.
Definitiv. Ich glaube, nur so kommt man vorwärts. Heutzutage ist es ja sogar leichter, wie wahrscheinlich bei dir damals mit dem Lernen, weil heutzutage hat man das Internet, man hat Zugang zu extrem vielen. Ja.
Jetzt fühle ich mich übrigens alt. Also als ich angefangen habe, gab es das Internet.
Nein, alles gut. So war das gar nicht gemeint. So war das nicht gemeint natürlich. Alles gut. Aber ich habe jetzt an den ersten Moment gedacht, wo du gesagt hast, man hat sich die Kurse noch ausgedruckt.
Ja, aber, ist aber so. Klar.
Ja, mit dem Internet hat man natürlich viel Zugang zu Medien, zu Lernmaterial, natürlich auch zu Fehlern, dass man da schon draus lernt, aber trotzdem, wenn man es nicht selbst ausprobiert hat und sich selbst daran gewagt hat, das ist halt trotzdem immer noch das beste Lernen, glaube ich. Mhm. Aber man kann sich natürlich die ganzen Regeln schon im Vorhinein anschauen, dann zahlt man wahrscheinlich weniger Lehrgeld.
Hoffentlich. Aber es ist, also ich bin ja ganz fest davon überzeugt, der erste Crash ist der schlimmste. Und es ist egal, ob du mit Klumpenrisiko im Internet unterwegs warst, im Internetcrash wie ich, oder ob du breit gestreut unterwegs warst. Der erste Crash ist für uns alle, wow, was passiert da? Und da müssen wir alle durch. Ich glaube, das muss man auch einmal erlebt haben, um zu verstehen, die Börse ist keine Einbahnstraße. Es gibt langfristig vielleicht schon, aber kurzfristig eben leider nicht. Und da muss man, kommen die Emotionen hoch und da schmeißen wir dann dummerweise unsere Strategie über Bord und das sollten wir nicht tun.
Das stimmt. Da ist es am besten, man hängt sich irgendwo den historischen Kursverlauf von einem großen Index an die Wand, weil dann sieht man und markiert sich die ganzen Krisen, dann sieht man genau, es wäre komplett egal gewesen, alles wann du einsteigst. Es geht immer nach oben.
Ich bin großer Fan vom Renditedreieck für deutsche Aktien. Das gibt es ja auch für den MSCI World, weil da siehst du auch, je länger, desto grüner. Alles wird gut irgendwann.
Stimmt, am Ende wird alles gut. Ja, das ist eigentlich schon der Stichpunkt zu unserem Ende. Ich sage danke, dass du dir Zeit genommen hast, Jessica, und natürlich danke an die Zuhörer, dass sie sich die Folge bis zum Ende angeschaut haben. Und für mich ist so, wenn ich mir etwas aus der Folge mitnehme, dann definitiv, gute Investments können scheitern, aber selten an fehlenden Informationen, sondern einfach an einer fehlenden Strategie, weil wir, wie du so schön gesagt hast, nicht stur geblieben sind und an unsere Strategie festgehalten haben, sondern da die Emotionen uns übermannt haben und dann ja falsche Entscheidungen getroffen wurden, die eben nicht auf Strategie, sondern auf ja, schnellen Hin und Her oder zu vielen Handeln passiert sind.
Angst und Gier.
Angst und Gier, genau. Ja, vielen Dank nochmal.
Danke dir. Danke den Zuhörern.
Und wir hören uns dann beim nächsten Stock Talk.